Also, ich habe überlegt mir, schaut einen Abschnitt an aus dem Lukas-Evangelium. Jesus erklärt im Vorfeld den Jüngern, was für ihnen bevorsteht. Er wird sie vorbereiten auf den Tag, wo er weg ist. Er erklärt ihnen, dass es Zeiten geben wird, wo sie sich wünschen, dass er bei ihnen wäre, aber er ist dann nicht da. Und er erzählt ihnen weiter, dass er mal kommen wird. Und nicht so, wie er das mal gekommen ist, als ein Kind in diese Welt. Sondern er sagt, es werden die Leute kommen, die werden sagen, schau, da ist er und da ist er und dort ist er. Haben wir übrigens auch heute. Wir haben auch heute auf der ganzen Welt wieder Leute, die von sich behaupten, sie seien Christus und man muss dort hinrennen. Und Jesus sagt, wenn das so ist, renne nicht hin, denn wenn ich das nächste Mal komme, komme ich in einer ganz anderen Art. Nämlich, wenn sein Tag da ist, wird der Menschensohn kommen wie ein Blitz. Das wissen wir jetzt mittlerweile, wie Blitze etwa funktionieren in dieser Sommerzeit. Der mit einem Schlag den ganzen Horizont ringsum erhellt. Also plötzlich wird Christus kommen. Und es wird der ganze Horizont erhellt und niemand muss umrennen und sagen, wo, da, dort, da. Jeder weiß, jetzt ist es passiert. Jesus wird kommen in Macht und Herrlichkeit. Plötzlich überraschend. Menschen werden leben, wenn das passiert, wie zur Zeit vom Noah und vom Lot. Sie fragen nicht nach Gott und sie handeln nicht entsprechend seiner Vorstellungen. Da sind wir ja auch in unserer Zeit nicht weit davon weg. Und ich denke, auch schon 100 Jahre früher sind Menschen nicht weit von dem weg gewesen, dass sie gelebt haben, wie zur Zeit Noah. Überraschend wird aber dann Jesus plötzlich erscheinen. Aber wie sollen die Jünger durch diese Zeit durchgehen? Was sollen sie in dieser Zeit machen? Und das sagt jetzt Jesus anhand von einer Erzählung. Und ich lese das aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, Vers 1 bis 8. Wer die Bibel hat, dürfte das gerne mitverfolgen. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der fragte nicht nach Gott und nahm auf keinen Menschen Rücksicht. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen. Doch dann sagte er, ich fürchte zwar Gott nicht. Und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig. Aber diese Witwe wird so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort. Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Betet, Gott hilft uns, verhilft uns zum Recht. Jesus will den Jüngern jetzt nahelegen, bevor er geht, was sie sollen machen, nämlich jederzeit beten. Sie sollen im Gebet verharren, sie sollen das Vertrauen zu Gott suchen und ihm vertrauen. Ähnlich ja, wo noch an Jesus im Garten Gethsemane war, hat er die Jünger aufgefordert, beten. Warum? Damit ihr nicht in Versuchung fallet. Und jetzt erzählt er ihnen die Geschichte von dieser Witwe und vom Richter. wo die Witwe das Recht einfordert. Es handelt sich um einen ganz normalen Richter, der damals in der Stadt geherrscht hat. So hat es der Mose eingerichtet. Jede Stadt hat ihren Richter gehabt, Stadtrichter. Die sind da gewesen, um für Recht und Ordnung zu schauen. Und wir können mit Anliegen zu ihnen gehen. Solche Einrichtungen haben wir ja auch heute noch. Und einen solchen Stadtrichter nimmt jetzt Jesus als ein Beispiel. Und der Stadtrichter, der zeichnet sich jetzt durch äußerst schlechte charakterliche Eigenschaften aus. Nämlich, er ist weder gottesfürchtig, noch respektierter Menschen. Es ist übrigens nicht selten, dass das ein Gleichschlag ist. Wer Gott nicht fürchtet, wer Gott nicht respektiert, wird auch schlussendlich vor Menschen nie einen richtigen Respekt können entwickeln. Warum auch? Also der Richter war so ein Typ gewesen, so ein Selbstherrlicher. Er hat nach der Devise gelebt, was interessiert mich Gott, was interessiert mich Menschen. Die Hauptsache ist, mir geht's gut, oder ein bisschen cooler ausgedrückt, wie man das heute sagt, für mich stimmt's. Das ist das Wichtigste. Das hast du schon gemerkt. Das Wichtigste ist immer im Leben, dass es für mich stimmt. Nur das Problem ist, wenn jeder so lebt, dass es für ihn stimmt, dann stimmt es für den nebenzu aber bald nicht mehr. Aber das ist unsere Philosophie. Die geht bis in unser Denken auch als Christen. Die Hauptsache ist, für mich stimmt's. Mir muss es stimmen. Das andere interessiert mich nicht so. Also der Richter, der hat geschaut, dass für ihn stimmt. Und er hat für die Witwe, die da gekommen ist und immer Stürme abgelassen hat, hat er überhaupt kein Verständnis gehabt. Er hat gefunden, es ist lästig. Die kommt immer, hartnäckig, hört nie auf. Immer kommt sie und fordert, verhilf mir zum Recht gegen meine Widersacher. Und ich will meine Ruhe. Ich will mich nicht mal mit diesen Widersachern schlussendlich, wo sie hat noch, dass ich mit denen ins Gehege komme. Und die Witwe, die geht nicht auf. Sie kommt und kommt und kommt. Und jetzt wird es dem Richter langsam zu bunt. Und jetzt macht er eine Überlegung. Er sagt, es ist mir zwar völlig gleichgültig, was Gott und die Menschen von mir halten, aber weil die Frau mir lästig wird, will ich dafür sorgen, dass sie ihr Recht bekommt. Sonst kommt es, sonst druckt es mir noch ein Leib, kratzt mir die Augen aus, dann haut mir das Gesicht. Das will ich nicht, weil dann stimmt es für mich nicht mehr. Das heisst, der Richter hat überlegt, was ist das Beste für mich, was ich jetzt tue, nicht für die Frau. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Sondern was ist das Beste für mich? Das Beste für mich ist, wenn ich für die Frau mich einsetze, dass die zu mir ihre Recht kommt, dann habe ich Ruhe. Die Frau ist ihm völlig egal gewesen. Es hat müssen für ihn stimmen. Es war nicht eine Hilfeleistung an die Frau gewesen, die er da unternommen hat, sondern es war eine Hilfeleistung an sich selber gewesen. Und Jesus, nachdem er das erzählt hat, fordert Zuhörer auf und sagt, habt ihr gehört, was der korrupte Richter sagt? Habt ihr die Überlegung verstanden, warum dass er dieser Frau hilft? Ein ungerechter, selbstherrlicher Richter, wo es nur um sich selber geht, verschafft einer armen, hilflosen Witwe zum Recht, weil sie ausgeharrt hat. Weil sie immer wieder gekommen ist. Sie ist nicht müde geworden, für das gerechte Urteil zu flehen und zu bitten. Und jetzt macht Jesus den Vergleich. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die Tag und Nacht rufen zu ihm, auch wenn er über ihnen langmütig bleibt? Zuerst müssen wir einmal uns vor Augen halten, was Jesus da macht. Jesus nimmt einen eigensüchtigen, ungerechten, korrupten Richter und setzt ihn im Vergleich zu Gott. Ist uns das aufgefallen? Also er setzt ihn im Vergleich zu Gott, der korrupte Richter, wird verglichen mit Gott, natürlich nur ein Punkt. Aber das ist schon mal verblüffend. Ich weiss nicht, wie wir würden reagieren, wenn wir das zuerst gesehen hätten. Wie kann man so einen Mensch nur in Verbindung bringen mit Gott, dem Schöpfer, dem heiligen und gerechten Gott? Aber da hat Jesus viel gemacht. Und zwar der Gedanke dahinter ist, wenn schon der korrupte, ungerechte Richter dieser Frau Recht verschafft, wie viel mehr wird Gott, der gerecht ist und seine Kinder und seine Auserwählten von Herzen liebt, wie viel mehr wird er für sie Recht schaffen? Das ist der Gedanke, den Jesus will bringen. Das ist ein Vergleich. Also wenn der ungerechte Richter, der überhaupt nichts von dieser Frau haltet, der die verachtet und nicht gottesfürchtig ist, sich über den Menschen noch erbarmt, wenn es auch nur um seinetwillen ist, wie viel mehr können wir erwarten, dass Gott, der gut und heilig und gerecht ist, seine Auserwählten wird Recht schaffen. Das ist der Gedanke, wo Jesus mit dem krassen Vergleich wird uns weitergeben. Er wird schnell und plötzlich Recht schaffen, sagt er. Ich will aber vorher noch einen Gedanken zu dem Abschnitt sagen oder zu dem Aussage, dass er langmütig bleibt. Es gibt zwei Verständnisrichtungen. Die eine ist, dass man sagt, jetzt sehe ich das Problem übrigens. Entschuldigung, ich kann nicht aufbringen. Das eine ist, dass man sagt, dass Gott, obwohl er lange wartet, bis Gerechtigkeit kommt. Das ist die eine Sicht. Der Schlatter hat eine andere Sicht vertreten, die ich eigentlich denke, die ganz interessant ist und wo ich eigentlich sehr sympathisiere damit. Gott wird Recht schaffen, auch wenn er über ihn noch lange wartet, langmütig ist, und zwar über den Ungerechten. Also Gott wird Recht schaffen, auch wenn es so scheint, dass er noch lange zuwartet, nicht nur so scheint, dass er noch lange zuwartet mit dem Gericht über den Ungerechten. Mit anderen Worten, Jesus will sagen, lasst euch nicht irritieren, dass jetzt das Gericht noch nicht sichtbar eingetroffen ist, sondern wisst, auch wenn Gott noch zuwartet mit dem Gericht, dass Gott richten wird und seine Gerechtigkeit aufrichtet. Er wird schnell und plötzlich Recht schaffen. So wie diese Frau, diese Witwe auf das Mal, an einem Tag, zack, ist ihr das Recht da gewesen. Plötzlich. Und Betonung bei all diesen Stellen, wo gesagt wird, dass Jesus bald kommt, ist nicht eine zeitliche Betonung, dass Jesus bald kommt, was Zeitabschnitt meint. Also in 2 Jahren oder in 3 Jahren oder in 100 Jahren oder 1000 Jahren. Sondern was damit gesagt wird, ist, dass Jesus plötzlich kommt. Schnell heisst nicht schnell in 2 Wochen oder in 1000 Jahren. Sondern schnell würde eigentlich, ist mehr gemeint, plötzlich. Plötzlich ist er da. Es sind Zeiten wie zur Zeit Noahs. Niemand fragt nach Gott und plötzlich ist die Wirklichkeit Gottes sichtbar in dieser Welt. Auf einmal, von einem Schlag auf den anderen ändert alles. Wie eben ein Blitz, der über die Welt geht. So schnell. Oder wie ein Augenblick. Auf das Mal sieht es nachher völlig anders aus als vorher. Und ich könnte bei all diesen Stellen, die ihr lesen in der Bibel, wo es heisst, Jesus kommt bald, könnt ihr immer in euch denken, plötzlich kommt. Um das geht's. Plötzlich. Überraschend. Aber dann ist er da. Und dann ändert die Zeit. Und bis dahin sollen wir unablässig zu Gott beten und hoffen, dass er Recht uns wird schaffen, dass er gerecht ist. Der Paulus tut das den Römer in einer Art sagen. Er sagt, wenn es möglich ist, soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn es heißt in der Schrift, Das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht in unserer Praxis auch als Christen eine der krassesten Aussagen ist, wo wir uns zu Herzen nehmen sollten. Dass Gottes Recht sich zuspricht, Rache zu üben. Und dass er uns das verbietet. Was wir sollen machen, ist das, was die Witwe macht. Wir sollen bei ihm das Recht einfordern. Tag und Nacht können wir von ihm kommen und können unser Leid und unsere Bedenken alles ihm klagen. Aber er wird Recht schaffen. Und das behaltet er sich vor. Denn wenn er es macht, macht er es richtig. Und wenn er es macht, macht er es gerecht. Wir würden das nicht machen. Und das ist eine der schwierigsten Lektionen, die wir wahrscheinlich zu lernen haben. Und dann heisst es wieder mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Das steht eigentlich da dahinter, wenn wir zu Gott flehen. Tag und Nacht. Es geht darum, dass mir Gott zugestehen, dass er richtig richten wird. Gemeint, Jesu ist zu vergleichen mit der Witwe, die rechts und schutzlos ist. Christen sind rechts und schutzlos in dieser Welt und sie werden immer, immer wieder auf Widerstand treffen. Wir haben es gut in der Schweiz. Wir können glauben, was wir wollen. Wir können leben, was wir wollen. Vielleicht gibt es mal einen Zeitungsartikel über uns, wo man Angst hat, dass wir weiss ich was machen. Aber so im Grossen und Ganzen können wir unseren Glauben leben. Aber es gibt ganze Völker, ganze Landstriche, wo heute Christen leiden, weil sie an Jesus glauben. Nicht, weil sie gestohlen haben, nicht, weil sie etwas Übles gemacht haben, sondern weil sie an Jesus glauben. Und natürlich, wie hängt ihnen denn irgendetwas an? Sie haben gestohlen oder sie haben betrogen und so weiter, obwohl sie es nicht gemacht haben, dass man sie einsperren kann. Und ich glaube, diese Stelle und der Abschnitt würde uns noch viel mehr bewegen, wenn wir in so einer Situation wären. Wir würden noch viel mehr begreifen, was es heisst, Tag und Nacht vor Gott zu flehen, dass er uns Recht schafft. Er wird es machen. Und was es heisst, uns nicht selber zu rächen, sondern die Rache Gott zu überlassen. Wenn wir das nicht heute schon im Kleinen üben, auf Rache zu verzichten, und das können wir trainieren, im Umgang, sei es am Arbeitsplatz, sei es irgendwo, wo man mit Menschen in Kontakt ist, wenn wir nicht lernen, auf Rache zu verzichten. Und wenn wir heute nicht lernen, das Böse mit Gutem zu überwinden, dann werden wir, wenn es dann schwierig wird, noch viel, viel mehr Probleme haben. Es ist immer leichter, etwas zu üben, wenn es einfacher ist, als wenn es schwierig ist, wenn man es schon können sollte. So fangen wir ja alles an, in kleinen Schritten lernen. Wir können nicht einfach warten und sagen, ja, wenn ich dann mal verfolgt wird, wenn ich mal eingesperrt wird, weil ich an Jesus glaube, dann kommt denn das alles. Jetzt lebe ich nach dem Motto, ich und nochmal ich und links und rechts meine Ellbogen. Oder lehre ich jetzt schon im Kleinen so zu leben, dass ich lehre, mit allem vor Gott zu kommen, in der Hoffnung und im Wissen darum, dass er Recht schaffen wird. Auch wenn es nicht sofort passiert. Es steht der Glaube dahinter, dass ich daran glaube, dass es Gott gut meint. Glaubst du das noch? Glauben wir wirklich noch, dass es Gott gut meint? Mit uns? Sind wir dazu überzeugt? Mir ist aufgefallen, dass die Bibel ganz stark das betont und uns als Gläubige herausfordert, dass wir daran glauben und überzeugt sind, dass es Gott gut mit uns meint, dass er gute Absichten hat. Weil nämlich beim Sündenfall wird klar, dass der Widersacher Gottes nämlich genau das in Frage stellt, genau das hinterfragt, indem er sagt, Meinst du, Gott will im Grunde genommen nur, er weiss, dass wenn du von dieser Frucht isst, dass du sein wirst wie Gott. Und das will er dir vorenthalten. Das Beste will er dir vorenthalten, Gott. Sind wir der tiefen Überzeugung, dass es Gott gut mit uns meint und dass er schlussendlich gut rausführt, ob wir das jetzt so sehen oder nicht? Und wenn ich frage, sind wir der tiefen Überzeugung, dann frage ich nicht, weisst du das im Kopf? Das weiss ich. Das weisst du und das weiss ich im Kopf. Dann frage ich, ob du Gott wirklich an dem Punkt von ganzem Herzen recht gegeben hast. Das ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ich weiss, dass Gott gerecht ist oder ob ich Gott Recht gebe. Ich habe das ganz stark erlebt, das ist für mich einer von den elementarsten Lektionen gewesen, die ich gelernt habe im Glauben. Wo mich Gott gelehrt hat, muss ich sagen. Ich habe immer gewusst, dass Gott gerecht ist. Immer. Aber ich habe doch meine ganz harten Anfragen gehabt. Und ich habe mich lange nicht gewagt, die auszusprechen, weil ich gewusst habe, es ist eigentlich nicht richtig, aber es frisst mich auf. Bis mich Gott selber an den Punkt angebracht hat, wo er mir gesagt hat, Jürg, durch ein Wort in der Bibel, was erlaubst du dir, über mich zu richten? Hast du mich gemacht oder habe ich dich gemacht? Und von dem Moment an habe ich Gott Recht gegeben, nicht nur im Kopf, sondern auch im Herz. Ich habe Buße getan und gesagt, Herr, es tut mir leid, dass ich mich über dich erhoben habe. Und ich gebe dir von heute an in allem, von ganzem Herzen Recht. Die Frage ist, ob wir im Kopf alle Dogmatik verinnerlicht haben. Oder ob es uns auch ins Herz, in Fleisch und Blut übrig ist, dass wir voll dahinter stehen. Und wir sind noch an einem Weltenaufgang im Glauben. Das ist für mich wie ein Raketenstart gewesen, wo ich im Glauben gewachsen bin, richtiger Schub. Das hat mich blockiert. Weil ich Gott nicht wirklich recht gegeben habe. Nur theoretisch habe ich gewusst, du bist gerecht. Aber ich war unsicher gewesen. Und so ist auch die Frage, glaube ich noch, dass Gott gut ist und dass er es gut meint und dass er uns belohnen wird? Oder glaube ich es nicht mehr? Wirklich. Weiss ich es nur, aber ich glaube es nicht. Das ist ein Unterschied. Im Himmel werden wir endgültig zu unserem Recht kommen. Bis dahin müssen wir lernen, Unrecht zu ertragen und mit Bitten und Flehen vor Gott zu kommen, im Wissen, dass er wird uns Recht schaffen. Ich denke vielleicht, das ist jetzt auch noch ein Fauler. Jetzt kommt er natürlich wieder mit dem Himmel. Ja, ich komme mit dem Himmel. Es gibt keine andere Variante. Ich würde euch lieber heute Morgen sagen, Gott schafft euch heute recht. Kein Problem. Bete morgen, hast recht. Alle werden von dir niederfallen und sagen, du hast recht gehabt. Das würde unser Ich sehr unterstützen und sehr fördern. Und ich denke, es würde auch mehr Christen geben. Wenn Christ sein heissen würde, dass ich in jedem Fall immer recht habe, dann würden wir auch viel mehr Christen werden. Würden denken, ja, die schwingen immer oben auf, Christen. Muss ich auch Christ werden, dass ich auch oben aufschwinge? Der Weg auf unserer Welt ist aber immer noch zu vergleichen mit dieser Witwe, die schutzlos ist. Wir gehören nicht wirklich zu dieser Welt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und somit werden wir mit dem leben müssen, dass wir vielfach nicht verstanden werden und dass unser Recht schlussendlich vollkommen eintritt, wenn Jesus kommen wird. Dann wird er Recht sprechen. Und dann wird alles klar sein. Plötzlich an einem Tag wird das passieren. Wenn Gott Recht sprechen wird, dann wird entscheidend sein, ob wir an Jesus glauben oder nicht. Wir betrügen uns selber, wenn wir meinen, das gebe ich kein Gott. Oder wenn wir meinen, Gott würde nicht richten. Gott wird richten, auch wenn er lange Geduld hat. Aber er wird richten. Und das zeigen eigentlich alle Religionen. Und interessant auch Menschen, die gar nichts von Religionen erhalten, reden immer von einer Art Gericht, die es dann doch noch gibt. Sogar eine Frau Kübler-Ross redet von einem Gericht. Ist nicht das von der Bibel, aber sie redet auch von einem Gericht. Das hat mich sehr verblüfft. Irgendwie merkt der Mensch offenbar, sein Leben muss mal noch beurteilt werden. Das ist tief in uns rein, das ist offenbar etwas, was Gott in uns rein angelegt hat. Aber wir lassen uns täuschen, weil Gott nicht sofort straft. So lesen wir schon im Predigerbuch, weil das Urteil über böses Tun nicht sogleich ergeht, wird das Herz der Menschen voll Begier, Böses zu tun. Also weil das Urteil von Gott nicht sogleich über den Menschen, sofort über den Menschen geht, dann denkt der Mensch, ja, ist ja gar kein Problem, es gibt ja gar keinen Gott, ich muss mich ja gar nicht verantworten. Oder? Das ist genau gleich, wenn ich in Migros gehe und ich gehe dort klauen. Und ich laufe raus, ich nehme das, packe Gutzli und laufe durch die Kasse und kassiere, sagt nichts. Dann denke ich, ja, super Sache, nächstes Mal mache ich das wieder und ich laufe immer wieder durch und denke, ja, das ist super. Da sagt nie jemand etwas. Dann mache ich das. Und so verhalten sich Menschen gegenüber Gott. Gott straft nicht sofort. Das ist eben nicht so. Obwohl man das auch im Volksmund so sagt, würde Gott sofort strafen, es gibt keinen Mensch auf dieser Erde. Nicht einen. Es gibt kein Volkshaus und keine Stadt Zürich. Keine Schweiz. Kein Amerika. Es gibt vielleicht höchstens noch Tiere. Wenn überhaupt. Nichts mehr. Eine ritze, ratze, kahl, leere Welt würde Gott sofort strafen. Aber weil er das eben nicht macht, darum meint der Mensch, Gott werde nie Rechenschaft fordern. Er meint sogar, es gebe ihn gar nicht. Das ist der grösste Betrug. Wenn einer einen Sünder auch 100-mal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es wohl gehen wird denen, die Gott fürchten, die sein Angesicht scheuen, fährt der Prediger weiter. Also auch wenn es denen, wo Böses tut, offenbar besser geht, menschlich gesehen, so sagt der Prediger, weiss ich doch, dass schlussendlich denen, wo Gott respektiert und ihm vertraut, viel besser wird gehen. Denen, wo Gott ernst nimmt, wird es besser gehen. Leider ist es so, dass äußerliches Wohlbefinden oder Wohlergehen kein Maßstab ist, ob man Gott wohlgefällig ist oder nicht, auch wenn wir in dem Denken oft verbissen verhaftet sind. Auch in christlichen Kreisen. Wenn es gut geht, dann sagen wir, ist es Gott wohlgefällig. Wenn es uns schlecht geht, ist es immer Gott nicht wohlgefällig. Das geht bis zu den Finanzen. Wenn wir im Plus sind, dann sind wir Gott wohlgefällig mit dem Gemeindehaushalt. Wenn wir im Minus sind, sind wir ihm eher nicht wohlgefällig, dann gefällt ihm etwas nicht. Es kann sowohl als auch sein. Es kann aber nie der Maßstab sein. Der Prediger sagt, es gibt Gerechte, denen geht es, als hätten sie Werke der Gottlosen getan. Und es gibt Gottlose, denen geht es, als hätten sie Werke der Gerechten getan. Also, man kann es nicht daran messen. Einem kann es sehr gut gehen auf dieser Welt, dann hält er überhaupt nichts von Gott. Und dem anderen kann es sehr schlecht sein und der ehrt Gott von ganzem Herzen. Unser Wohlbefinden kann nie ein Maßstab sein für Wohlgefälligkeit bei Gott. Und wenn wir auf diesen Punkt kommen, dann sind wir dann ganz nahe beim Evangelium, das wir nämlich ablehnen, beim Wohlstandsevangelium. Ist dir Gott gut gesinnt und bist du mit Gott in Ordnung, dann gibt er dir einen riesigen Reichtum in dieser Welt. Das ist kein Evangelium. Nicht so, wie es in der Bibel steht. Ob wir glücklich sind oder nicht, ob es uns gut geht oder nicht, sind keine Zeichen dafür, ob wir zu den Auserwählten Gottes gehören. Das einzige Kriterium, das zählt, ist, ob wir an Jesus glauben oder nicht. Denn allein Jesus, durch Jesus werden wir gerecht. Gott hat Jesus wegen unserer Sünde ans Kreuz genagelt, damit wir vor ihm gerecht werden. Wer an ihn glaubt, der kommt ewiges Leben über. Der gehört dann eben zu den Auserwählten Gottes. Und Jesus sagt, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Das unvergängliche Leben hat man bekommen, Jesus Christus. Und wer das noch nicht hat, dem kann ich nur sagen, es gibt nichts Gescheiteres und nichts Wichtiges, was du in deinem Leben kannst regeln kannst, nämlich, dass du das ewige Leben bekommst. Dass du zu den Auserwählten Gottes gehörst, wo es Gott gut meint. Und du kannst zu denen gehören, indem dass du zu Jesus Christus kommst. Dass du ihn anerkennst als dein Herr, der für deine Schuld gestorben ist. Indem dass du dein Leben ihm anvertraust. So werden die Menschen gerecht. Und darum hat uns Gott Zeit gelassen und straft nicht sofort. Er hat uns Zeit gelassen, nicht, dass wir uns im Bösen entfalten, sondern er hat uns Zeit gelassen, dass wir umkehren und Buße tun und ein neues Leben bekommen von ihm, eben das Unvergängliche. Jesus schließt nun die Erzählung, indem er sagt, wird der Menschensohn, und da meint er sich selber, wenn er kommt auf die Erde, überhaupt noch Menschen finden, wo treu auf ihn wartet. Wird der Menschensohn, wird Jesus Menschen finden, wenn er kommt, wo treu auf ihn wartet? Jesus beantwortet die Frage nicht. Ganz bewusst nicht. Weil die Frage musst du und ich beantworten. Wird Jesus, wenn er kommt, mich finden, als jemand, auf ihn wartet? Als jemand, der weiss, dass das eigentlich das Ziel vom Leben ist, die Wiederkunft Jesu? Oder gehöre ich zu denen, die eben das auch noch im Kopf wissen, aber lieber nicht daran denken? Wird Jesus Glauben finden? Wird er noch Menschen finden in dieser Welt, die auf ihn warten? Und nicht so leben, als gäbe es ihn nicht? Das muss offenbar Jesus beschäftigt haben. Oder wird er mich finden als einen, der das theoretisch weiss, von dieser eventuellen Möglichkeit, aber im Grunde genommen das vor sich wegschiebt? Jesus ist der Punkt ganz wichtig, dass wir als Christen, als Menschen leben in der Erwartung, dass er kommt. Und er sagt noch, dann später im Lukas-Evangelium, zu den Jüngern, seht euch vor, lasst euch nicht vom Rausch umnebeln oder von den Alltagssorgen gefangen nehmen. Sonst werdet ihr von jenem Tag unvorbereitet überrascht, wie von einer Falle, die zuschlägt. Und jener Tag ist der Tag, wo Jesus wiederkommt. Denn es kommt plötzlich über alle, die auf der Erde leben. Bleibt wach und hört nicht auf zu beten, damit ihr alles, was noch kommen wird, durchstehen und zuversichtlich vor den Menschensohn treten könnt. Betet. Bleibt wach. Habt die Augen offen. Sind euch bewusst, dass nicht die sichtbare Welt die Erfüllung von unserem Leben ist, sondern dass sie in der unsichtbaren Welt liegt. Jesus wird er bei mir Glauben finden, wenn er kommt? Wird ich ihn erwarten? Oder wird ich sagen, wie dort bei deinem Hochzeitsmahl, weisst du, ich muss jetzt das noch fertig machen, keine Zeit. Es interessiert mich eigentlich gar nicht, ob du kommst. Wenn ich daran glaube und weiss, dass es Gott gut meint und er mir Recht schafft, dann würde ich mich freuen, wenn er kommt, weil dann weiss ich, dann bricht die bessere Welt an. Und darum haben wir es, ich sage jetzt das mal einfach so, vielleicht ein bisschen salopp, aber wir haben es an sich schwieriger, an dem festzuhalten, als dann, wenn wir in der Verfolgung leben und wir enteignet worden sind. Dann bleibt uns nur noch das. Dann haben wir nichts mehr anders. Aber wir sollten lernen, auch mit dem allem, was wir haben, so zu leben. Und umso wichtiger ist, dass wir auch jetzt, wo es uns gut geht, im Gebet verharren und ums Reich Gottes ringen. Dass es anbricht. Dass es Kreise zieht. Dass Menschen können wachsen im Glauben und dass wir bereit sind, wenn Jesus kommt. Jesus freut sich riesig über uns, wenn wir auf ihn warten, wenn wir im Gebet verharren und wenn wir unser Recht beim Schöpfer einfordern und nie nicht anders. Wenn wir unser Recht nicht auf eigenen verschlungenen Wegen suchen, sondern von Gott erwarten. Wenn wir uns verleumden, weil wir an Jesus glauben, nicht wenn wir etwas falsch machen. Also wenn ich gestohlen habe und einer sagt, ich habe gestohlen, habe ich das Problem. Dann muss ich nicht zu Gott rennen und sagen, Gott schafft mir recht, ich habe da gestohlen und der sagt jetzt, ich habe gestohlen. Oder das leuchtet jedem ein. Dann muss ich das zurückgeben und in Ordnung bringen. Aber wenn ich weiss, ich werde jetzt wirklich verleumdet, weil ich an Jesus glaube, dass ich das bereit bin einzustecken, und vor Gott kommen und sagen, Gott, ich weiss, du bist gerecht und du wirst mir recht schaffen und du kennst mein Herz und du weisst, wie ich es meine. Gott wird bestimmt recht schaffen. Machen wir es doch wie die Witwe. Nämlich, dass Jesus uns lehren will mit dem Abschnitt, dass wir immer beten und nicht nachlassen sollen. Wenn wir dem Beispiel von dieser Witwe folgen, in unserem persönlichen Gebet, das kann sie den Tag tun, es kann sie in meinem Autofahren, Gedanken mit Gott verbunden sein, sei es in unserem gemeinsamen Gebet, die geheiratet sind in der Ehe, sei es im Gebet untereinander, in der Kleingruppe, sei es als Gemeinde. Wenn wir bereit sein, wenn Jesus kommt, dann fordert er uns auf, wir sollen beten. Und beten heisst, Nähe zu Gott suchen. Und von ihm alles erwarten und alles erhoffen. Im Wissen darum, dass er es gut meint. Amen. Ich bete mit uns. Vater, wir wollen dir danken, dass du ein guter Gott bist. Und wenn dir das auch heute Morgen ganz klar bezeugen, wir wissen, dass du ein guter Gott bist und dass du uns nichts vorenthalten willst, so wie es die Schlange der Eva gesagt hat. Du willst uns nicht vom Besten zurückheben, sondern du willst uns das Beste geben. Und du hast das schon gezeigt in dem, dass du deinen Sohn kreuzigen lassen hast, hinrichten lassen. Du hast dein Beste gegeben für uns. Und auf uns wartet ein grosser Reichtum und du wirst uns Recht schaffen. Auch wenn wir in dieser Welt nicht zu Ruhm kommen, auch wenn wir uns vielleicht belächeln in dem, was wir glauben, du wirst uns zur Ehre bringen. Dann, wenn du wiederkommst. Und wir wollen warten auf den Tag. Wir wollen lernen, auch in unserem Wohlstand, in dem, wie es uns auch gut geht, rein materiell. In dem, dass wir unseren Glauben können, ungehindert leben. Wir wollen aber lernen, Herr, dir zu vertrauen. Und nicht auf das, was wir haben. Sondern dir zu vertrauen. und auf dich zu warten. Im Wissen, dass das, was kommt, alles übertrifft, als das, was uns die Welt je bieten könnte. Ich danke dir und bete dich an. Amen.